Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag allerseits, es ist Mittwoch, der 16. Februar. Herzlich willkommen zum Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Streit um die Finanzierung der Schweizer Bahn. Der VCS stellt sich gegen den Vorschlag des Bundesrates. Fisch, Gemüse und Früchte vom eigenen Dach. Urban Farming will die Selbstversorgung ankurbeln. Und Chemiestudium im Aufwind. Die Uni Bern stößt zunehmend an ihre Grenzen. Am Mikrofon begrüßt Twin Maral.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten heute von und mit Michael Spahr.
Nach der FDP beschließt auch die bürgerliche Partei BDP Stimmfreigabe bei den Ständeratsersatzwahlen vom 6. März. Somit kann Adrian Amstutz von der SVP nicht auf eine klare bürgerliche Unterstützung zählen. Aber auch Ursula Wyss von der SP kann deshalb nicht unbedingt auf die Stimmen aus der bürgerlichen Mitte hoffen. Sie wird neben ihrer eigenen Partei nur von sämtlichen grünen Parteien unterstützt. Nach dem Rückzug der FDP-Ständeratskandidatin Christa Markwalder bleibt der Kampf um die Nachfolge von Simonetta Sommaruga folglich spannend. Offenbar ist es nun auch in Libyen zu Protesten gegen das Regime von Muammar Gaddafi gekommen. Laut Augenzeugenberichten auf dem britischen Sender BBC ist es gestern Abend in der ostlibyschen Hafenstadt Benghazi zu einer Demonstration gekommen. Etwa 2000 Menschen haben gegen die Verhaftung eines regimekritischen Anwalts protestiert. Die Demonstrierenden haben offenbar Steine gegen die Sicherheitskräfte geschleudert. Diese wiederum setzten Wasserwerfer, Tränengas und Gummigeschosse gegen die Protestierenden ein. Der regierungskritische Anwalt Fatih Terbil sei später wieder freigekommen. Das libysche Staatsfernsehen zeigte derweil Bilder von Pro-Regierungsdemonstrationen in verschiedenen Städten. Nach unbestätigten Aussagen von Menschenrechtsaktivisten soll das Regime von Gaddafi heute über 100 politische Gefangene freilassen. Im Golfstaat Bahrain ist es gestern erneut zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und den Sicherheitskräften gekommen. In der Hauptstadt Manama gingen 10.000 Menschen auf die Straße und trauerten um den Tod eines 21-Jährigen. Dieser wurde bei Protesten für mehr politische Freiheiten von der Polizei erschossen. Bahrain wird von einer mehrheitlich sunnitischen Oberschicht regiert, während die Mehrheit der Bevölkerung schiitisch ist. Der König hat inzwischen der Familie des am Montag getöteten Jugendlichen sein Beileid ausgesprochen. Zudem hat er Reformen angekündigt, so soll die staatliche Kontrolle über die Medien gelockert werden. Auch heute wird wieder mit Protesten gerechnet. In Italien sollen nun auch ägyptische Bootsflüchtlinge gelandet sein. Gestern sind zwei Boote auf Sizilien angekommen, welche trotz Warnschüssen der Küstenwache ihre Fahrt ans Ufer fortgesetzt haben. Die Migranten gaben an, aus Ägypten zu stammen. In den letzten Tagen hatten mehrere tausend Bootsflüchtlinge aus Tunesien die italienische Insel Lampedusa erreicht. Wir bleiben gerade noch in Italien. Das ganze Land rätselt um einen allfälligen Rücktritt von Silvio Berlusconi. Inzwischen fordern nicht nur Oppositionspolitiker den Rücktritt des Ministerpräsidenten, sondern auch immer mehr Wählerinnen und Wähler, die sich an Online-Umfragen beteiligen. In der katholischen Wochenzeitschrift Familia Cristiana äußerten sich gar 96% der Umfrageteilnehmenden für einen Rücktritt. Gestern hat eine mailändische Ermittlungsrichterin angekündigt, Silvia Berlusconi müsse sich am 6. März vor Gericht verantworten. Die Richterin Cristina Di Cenzo folgt somit dem Antrag der Staatsanwältin, die Berlusconi wegen Amtsmissbrauch und Prostitution mit einer Minderjährigen verurteilen will. Der Ministerpräsident soll mit der damals 17-jährigen Ruby Rubacuore Sex gegen Bezahlung gehabt haben. Zudem hat er sie offenbar sein Amt missbrauchend aus einem Polizeigewahrsam geholt. Falls er verurteilt wird, drohen ihm mehrere Jahre Haft. Im Moment verharrt er noch in seiner Position als Ministerpräsident und plant sogar, eine Demonstration gegen die Justiz zu veranstalten. Viele Politexperten sehen allerdings ein baldiges Ende der Ära Berlusconi voraus. Willkommen zum Wetter. Es bleibt auch heute Nachmittag bewölkt und regnerisch. Das Thermometer steigt höchstens auf 8 Grad. Morgen Donnerstag kann sich bei wechselnder Bewölkung zeitweise die Sonne zeigen. Niederschläge sind in der Region Bern nicht zu erwarten. Auch übermorgen Freitag wird es zeitweise sonnig, trotz ausgedehnten Wolkenfeldern. Am Wochenende erwarteten uns eher wechselhaftes Wetter und leicht kühlere Temperaturen.
Rabe Info 95,6.
Sie hören das Rabe Info. Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Mehr Geld für die Schweizer Bahn, und zwar aus der Mineralölsteuer. Das fordert die Initiative für den öffentlichen Verkehr des Verkehrsclubs Schweiz VCS. Mit über 140'000 Unterschriften wurde die Initiative vergangenen Herbst eingereicht. Darauf hat der Bundesrat einen Gegenentwurf formuliert. Mit diesem ist der VCS aber gar nicht einverstanden, denn der Bundesrat will den Ausbau der Schweizer Bahn nicht durch die Mineralölsteuer bezahlen, sondern die Kosten auf die Bahnkundschaft abwälzen. Deshalb lanciert der VCS nun einen Pendlerappell. Shane McKay hat mit Alin Trede vom VCS gesprochen. Alin Trede erklärt, was der VCS vom Bund eigentlich fordert.
Aus Sicht des VCS ist es eben möglich, ohne neue Steuern für die Pendlerinnen und Pendler diesen Ausbau zu finanzieren. Und zwar mit dem Topf der Mineralölsteuern geht heute 75% in die Straße, 25% in die Schiene. Und die Initiative fordert eine gerechte Verteilung von 50% und 50%.
Nun hat der Bundesrat zur VCS-Initiative Stellung genommen und einen Gegenvorschlag ausgearbeitet. Dieser will die Erträge aus der Mineralölsteuer nicht umverteilen. Vorgesehen ist, die Kosten für den Ausbau des Schweizer Schienennetzes auf die Bevölkerung abzuwälzen. So sei etwa eine Erhöhung der Bahnbilettpreise vorgesehen, sagt Alin Trede.
Beim Gegenvorschlag heißt es, dass Pendlerinnen und Pendler mehr bezahlen müssen. Und ganz als erstes die ÖV-Pendlerinnen und Pendler, die kommen nämlich schon 2014 zur Kasse. Und dann die Autovignette wird auch teurer, aber alles viel, viel später, und eine Benzinverteuerung ist gar nicht in Sicht.
Der Gegenvorschlag zur Initiative für den öffentlichen Verkehr geht nun in die Vernehmlassung. In dieser Zeit können sich alle Verkehrsverbände dazu äußern. Der VCS wehrt sich gegen den Vorschlag des Bundes. Beim Verkehrsclub befürchtet man, dass mit höheren Billettpreisen die Bahn zu unattraktiv wird.
Also für den VCS ist klar, dass die Grenze irgendwann erreicht wird, wo die Leute dann eben nicht mehr den ÖV nehmen, sondern wieder aufs Auto umsteigen. Und somit wäre eigentlich die Mobilität nicht nachhaltiger geworden und auch der Straße nicht gedient, weil dann wieder mehr Staus und eben auch längere Fahrzeiten auf der Straße eigentlich resultieren würden.
Gegen den Gegenvorschlag zur Initiative für den öffentlichen Verkehr will sich der VCS mit einem Pendlerappell wehren. Der Verkehrsclub will den ÖV-Pendlerinnen und Pendlern damit eine Stimme geben.
Weil wir wollen, dass sie sich wehren können. Meistens kann man nicht direkt an einer Vernehmlassung teilnehmen, sondern das machen dann die Verbände. Und wir werden ihre Stimmen sammeln. Und Frau Leut hat auch übergeben, um ganz klar zu sagen, wir wollen nicht mehr bezahlen als zum Beispiel die Autopendlerinnen und Pendler. Wir wollen eigentlich gleich lange Spiesse. Wir haben eine E-Card geschaltet, wo es heißt eben, dass die ÖV-Pendlerinnen nicht die Milchkühe der Nation sein wollen. Und man kann die unterschreiben und abschicken. Sie ist direkt an Frau Leuthard adressiert.
Bis die Schweizer Stimmberechtigten über die Initiative für den öffentlichen Verkehr und den Gegenvorschlag abstimmen können, dauert es noch mindestens 2 Jahre.
95,6. Rabe Info.
Mit den Urban Farmers kommt die Landwirtschaft in die Stadt. Auf den Flachdächern von Zürich, Basel oder Bern sollen Fische gezüchtet und Pflanzen angebaut werden. Die Nahrungsmittel werden also dort produziert, wo sie auch konsumiert werden. Die urbanen Bauern wollen auf Flachdächern spezielle Gewächshäuser bauen, die ohne Erde auskommen. Die Pflanzen wachsen im Wasser und erhalten die Nährstoffe direkt von den Fischen. Cheyenne McKay über eine Idee, die bereits Früchte trägt.
Wir sind eine Firma, die zum Ziel hat, die Landwirtschaft zurück in die Stadt zu bringen und Städte wieder so mit frischem Gemüse und frischem Fisch selbst versorgen zu können. Und was wir eigentlich genau machen, sind städtische Anlagen, sogenannte Aquaponics, also das sind Kreislaufanlagen zwischen Fischen und Gemüsen in der Stadt. Und das Ziel ist es dann eben, diese Lebensmittel in der Stadt für die Bewohner der Stadt zu produzieren.
Das sagt Roman Gauss, der Geschäftsführer der Urban Farmers. Seine Vision, auf den Dächern der Städte sollen Fische und Gemüse gedeihen. Denn der Boden für die Landwirtschaft wird immer knapper und die Meere sind überfischt. Es liegt nahe, die benötigten Lebensmittel direkt dort zu produzieren, wo sie konsumiert werden. Und das gehe auch mitten in der Stadt. Die Urban Farmer wollen das mit sogenannten Aquaponics tun. Das sind Gewächshäuser zur Fisch- und Pflanzenzucht im Wasser.
Das Gemüse wächst nicht mehr im Boden, sondern das Gemüse wächst im Wasser. Denn den Pflanzen ist es eigentlich egal, von wo die Nährstoffe herkommen. Die Pflanzen finden eigentlich in diesem Wasserbecken alle Nährstoffe, die sie brauchen zum Wachsen. Die Fische, die liefern die Nährstoffe, die natürlichen Düngemittel für die Aufzucht der Nutzpflanzen. Wir füttern die Fische ganz normal. Was dann passiert ist, dass die Fische Urin und Feststoffe abscheiden. Und wir nutzen jetzt eben diesen natürlichen Stoff als Düngemittel für die Pflanzen.
Indem die Pflanzen den Nährstoff aufnehmen, reinigen sie das Wasser wieder für die Fische. Und so entsteht ein nachhaltiger Kreislauf. In diesen Aquaponics wachsen fast alle Pflanzen ohne Erde. Klassische Wurzelpflanzen wie Karotten und Kartoffeln sind davon ausgenommen. Salate, Gewürze und Gemüse seien jedoch problemlos auf dem Wasser anzubauen. Für die Landwirtschaft in der Stadt sollen Gewächshäuser mit Aquaponics auf brachliegenden Flächen entstehen.
Zum Beispiel auf leeren Flachdächern oder auf brachliegenden Industrieflächen, die ungenutzt sind oder in Zwischennutzungen Urban Farming möglich ist. Also das sind so die Arten. Was wir eigentlich machen ist, Gewächshäuser auf Flachdächer ziehen, ist mal eine Möglichkeit, um Fische und Gemüse dann anzubauen. Die zweite Möglichkeit, die wir dann eben haben, ist durch eine gute Gebäudeintegration Abfallenergie aus der Gebäudeheizung wiederzuverwenden für das Gewächshaus.
Das Züchten von Fischen und Pflanzen in Aquaponics ist bereits Wirklichkeit. Vor allem in den USA werden schon einige große Aquaponics betrieben. In der Schweiz besteht seit mehreren Jahren eine Anlage in der Wädenswiler Fachhochschule. Die Schweizer Urban Farmer zielen auf eine größere Versorgung durch das Gewächshaus auf dem Hausdach. Derzeit suchen die Schweizer Urban Farmers nach Standorten, um die ersten großen Aquaponik-Anlagen zu bauen. Verhandlungen und Abklärungen laufen derzeit in Zürich, Basel, Berlin und Leipzig. Die Idee der Urban Farmers wurde mit dem Prix Nature Suiscanto in der Kategorie Generation Zukunft ausgezeichnet. Eine Auszeichnung, welche die Urban Farmers einen Schritt näher zu ihrer Vision bringt, sagt der Geschäftsführer Roman Gauss.
Dass die Menschen wieder besseren Zugang haben, transparenteren Zugang zu biologisch produzierten Lebensmitteln in der Stadt. Wir sparen eine Menge Umwege, Transportwege, wie das Gemüse und der Fisch in die Stadt kommt, weil es nämlich eben lokal produziert wird. Wir haben ein ökologisches System ohne Düngemittel, ohne Pestizide, ohne Antibiotika in der Fischzucht. Und wir glauben, dass es einfach beides geben muss. Es muss eine biologische Produktion geben und gleichzeitig auch möglich sein, viele Leute zu ernähren zu können. Und das ist etwas, was wir jetzt eben beweisen wollen.
Der Geschäftsführer der Urban Farmers, Roman Gauss. Mehr zur Idee der städtischen Landwirtschaft auf Hausdächern gibt's online unter urbanfarmers.ch.
Rabe Info 95,6.
Gestern wurde in der Schweiz das UNO-Jahr der Chemie lanciert. Mit unterschiedlichen Veranstaltungen soll die Wissenschaft der Chemie dem breiten Publikum nähergebracht und sein Image aufgebessert werden. Keine Imagekorrektur hat die wissenschaftliche Disziplin in Bern nötig. Immer mehr junge Menschen wollen hier Chemie studieren. Das Departement für Chemie und Biochemie stößt deshalb allerdings auch an seine Grenzen. Mehr dazu im Beitrag von Michael Spar.
Jörg Holliger ist Chemieprofessor an der Universität Bern. Er begleitet Studierende von Anfang bis Schluss des Studiums. So führt er Erstsemestrige in die Wissenschaft ein und begleitet sie bis zum Abschluss mit einem Doktorat. Für ihn hat das Jahr der Chemie nicht mit dem offiziellen UNO-Jahr angefangen, sondern schon letzten Herbst.
Also unsere Situation ist im Moment eigentlich äußerst favorabel. Wir haben nämlich einen großen Zuwachs von Studierenden Naturwissenschaft. Wenn das so weitergeht, werden wir echte praktische Probleme bekommen, dem nämlich die Hörsäle zu knapp sind. Mein Hörsaal war dieses Semester zu Beginn, also das Vergangene meine ich jetzt, so voll, dass ich 30 Studierende mehr nicht hätte aufnehmen können. Also wenn es so weitergeht, ist das zwar schön, aber wir werden Unterrichtsprobleme bekommen.
Kein Problem sind für den Chemieprofessor Jörg Holliger die wachsenden Zahlen von ausländischen Studierenden.
Also in der Chemie oder in dem Bereich, den ich unterrichte, haben wir etliche Ausländer. Wir freuen uns sehr über diese Studierenden, aber sie sind nicht die Mehrzahl. Und sie fallen in dem Sinne auch nicht so auf, dass zum Beispiel die Besten alle aus dem Ausland kämen. Das ist also noch nicht der Fall. Meistens sind es doch noch unsere eigenen Leute, welche zu den Besten gehören.
Für Jörg Holliger ist klar, wer Chemie studieren will, muss das nicht unbedingt an einer Universität tun. Laut seiner Erfahrung sind viele Studierende besser aufgehoben an einer Fachhochschule. Das Problem, dass viele Studierende nach dem Studium ohne Arbeit dastehen, hilft er in einem Programm gemeinsam mit den regionalen Arbeitsvermittlungsstellen, den RAFs, zu bekämpfen.
Es gibt ja leider immer noch viele Akademiker, die keine Arbeit finden, und da gibt es kantonal geregelte Ämter, die diesen Leuten ein Praktikum vermitteln, sei es in einer Firma oder einer Hochschule, Fachhochschule. Die Leute werden dann von diesem Amt bezahlt. Und wir hier haben eigentlich die Aufgabe, Ihnen einen Arbeitsplatz zu geben und Ihnen zu helfen, durch dass Sie hier unterstützt werden, wieder eine Arbeit zu finden. Und ich habe hier Genies kennengelernt, aller Art. Und ich bin höchst begeistert über die Leute, mit denen ich über viele Jahre zusammengearbeitet habe, die als Hoffnungslose, zum Teil Arbeitslose, auch oft psychisch beeinträchtigt durch die Situation, hier wieder auf einen neuen grünen Ast gekommen sind.
Den Genies empfiehlt der Chemieprofessor Jörg Holliger, nach dem Studium ins Ausland zu gehen und dort Erfahrungen zu sammeln. Dass Dozenten an Universitäten oft aus dem Ausland kommen, sieht er nicht als Problem. Die Universität nehme einfach die Besten, die sie kriegen könne. In der Schweiz fehle es allerdings nicht an qualifiziertem Nachwuchs. Das Einzige, was fehlt, sind Frauen, die als Dozierende arbeiten wollen.
Die Frauen kommen, aber sie gehen irgendwann wieder. Und das ist etwas, was man überall feststellt. Oft über das Doktorat hinaus haben wir sehr viele Frauen, vielleicht noch bis zur Habilitation. Das ist so eine Art Fortführung als eigene Forscherin. Aber wenn es dann darum geht, wirklich Professorin zu werden, da wandern viele ab, weil dann doch die Familienfrage ab und zu einfach ein größeres Gewicht erhält. Also wir verlieren viele Frauen am Ende eigentlich der Ausbildung, dort, wo das Tor zur Professorin wäre. Also wenn viele Frauen Professorinnen werden möchten, die würden problemlos eine Professorenstelle finden.
Ein Vorbild für angehende Chemieprofessorinnen gibt es. Das UNO-Jahr der Chemie findet nämlich passend zum 100-jährigen Jubiläum der ersten Chemie-Nobelpreisvergabe an eine Frau statt. Marie Curie erhielt 1911 den Nobelpreis für Chemie. Als einzige Frau übrigens, die je zwei Nobelpreise gewonnen hat. 1903 hatte sie schon den Preis für Physik gewonnen.
Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
So viel vom Rabe Info für heute. Um 6 gibt es die Wiederholung und morgen um 11 wieder die aktuelle Sendung. Nachhören kann man das Info jederzeit auch im Internet. Den Podcast gibt's auf www.rabe.ch unter der Rubrik Info. Zum heutigen Info beigetragen haben Michael Spar und Shane McKay. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Rall. Macht's gut, einen schönen Tag.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.